Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, hören wir den Namen Hiob, dann ist das untrennbar verbunden mit den Hiobs Botschaften, also schlechte Nachrichten, und zwar ganz viele auf einmal, die ihren Namen zurecht tragen, denn Hiob gehört wirklich zu den Leuten, die vieles verkraften mussten. Dieses ganze biblische Buch trägt seinen Namen, aber wir wissen kaum irgendwas von ihm. Er ist aus dem Land Uz, das finden Sie auf keiner Karte, irgendwo im Osten. Auch seine Freunde kommen aus Gegenden, da gibt es nur große Fragezeichen dahinter, wo das denn eigentlich liegt. Seine Familie ist riesig, aber von seiner Frau ist nur die Rede, wenn sie mit ihm schimpft. Kein Name, nichts. So vieles bleibt in einer Grauzone. Wir können es nicht greifen. Dafür können wir über den Anfang nur staunen. Da weiß einer über alles Bescheid und berichtet darüber, was so zwischen Gott und dem Satan verhandelt wird. Und das Schlimmste ist, Hiob nimmt an dieser Verhandlung gar nicht teil. Er ahnt ja gar nicht, was auf ihn zukommt. Und auch dieses ganze Szenarium ist uns fremd, wie ein großes Theater, ein himmlischer Hofstaat, da wo Gott ist. Gottes Söhne, übersetzt Luther, wer soll das denn sein? Aber die spielen sowieso kaum eine Rolle, weil sie wie Statisten an der Wand stehen. Ohnehin sprechen nur Gott und der Satan zusammen. Aber ehrlich, warum reden die überhaupt miteinander? Und Satan ist nicht mal ein Name, sondern ein Titel, Ankläger. Warum darf der das? Warum klagt er an? Wer gibt ihm das Recht dazu? Oder wer gibt ihm die Macht dazu? Auf der einen Seite haben wir den Hiob, vorbildlich bis in die Fußspitzen. Fromm, ist auf seine Beziehung mit Gott gerichtet. Er tut alles, was ein frommer Israelit machen würde, aber er ist noch nicht mal ein Israelit. Und überall da, wo er denkt, naja, vielleicht machen meine Kinder irgendwas falsch, da opfert er für die mit. Und dann sagt der Satan, ich könnte darauf wetten, der Hiob macht das nicht mehr, wenn du ihm alles nimmst, was er als deinen Segen erfahren hat. Und im ersten Kapitel des Hiob-Buches wird ihm dann eben auch alles genommen. Und da kommen eben die Hiobsbotschaften her. Und wenn Sie jetzt denken, Vorspiel im Himmel, Gott und der Satan im Gespräch, kenne ich doch woher? Ja sicher, das hat Goethe zum Anfang seines Faust gemacht. Sein Teufel ist eine Spur leutseliger, vielleicht sogar sympathischer und trotzdem so fordernd wie hier. Und wem das noch zu hoch ist, der hat bestimmt die moderne Version als TV-Serie Lucifer über die Bildschirme gehen sehen. Wir als Leser, als Hörer, sind natürlich völlig im Vorteil. Wir kennen die Vorgeschichte. Aber schon das ist eine unfaire Angelegenheit, denn Hiob ahnt nichts davon. Bei jedem normalen Gerichtsprozess würden wir erwarten, dass neben dem Richter und dem Staatsanwalt auch noch der Verteidiger und wenigstens wir selber auch noch da wären, wenn es um uns geht. Hiob ahnt nichts. Er denkt doch, ich bin mit Gott im Reinen. Und dann kommt eine Katastrophe nach der anderen. Keine Viehherde mehr, kein anderer beweglicher Besitz mehr. Und dann haben sich alle seine Kinder in einem Haus versammelt und das Gebäude stürzt ein und sie werden drunter begraben. Bilder, wie wir sie vor Wochen aus dem Fernsehen gesehen haben. Und wir sind die Zuschauer in diesem Theater. Und können auf Abstand gehen und denken, ach, wie schlimm es bei anderen Leuten zugeht. Aber der Hiob hat ja keine Ahnung, was noch alles kommt. Seine Freunde auch nicht. Wir hören von den Hiobsbotschaften und sehen nun diesen Mann in der Mitte, dem das alles passiert. Und wenn wir das so lesen oder hören, könnten wir denken, ist das allgemein so? Passiert das mit uns so, dass sozusagen über uns entschieden wird von außen? Sitzen da Gott und der Teufel und überlegen was für uns? Ist das der Gott, den wir kennen? Spätestens da müssen wir erstmal innehalten und sagen, nein, so nicht. Das ist nicht der Herr, den wir kennen. Und so stellen wir uns auch nicht Gott vor oder den Himmel oder was auch immer. Hören wir mal rein. Hiob 2. Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten, dass auch der Satan unter ihnen kam und vor den Herrn trat. Da sprach der Herr zu dem Satan, wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, ich habe die Herde hin und her durchzogen. Der Herr sprach zu dem Satan, hast du Acht auf meinen Knecht Hiob gehabt? Denn es ist seinesgleichen auf Erden nicht, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse und hält noch fest an seiner Frömmigkeit, du aber hast mich bewogen, ihn ohne Grund zu verderben. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, Haut für Haut, und alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. Aber strecke deine Hand aus und taste sein Gebein und Fleisch an, was gilt's, er wird dir ins Angesicht absagen. Der Herr sprach zu dem Satan, siehe da, er sei in deiner Hand, doch schone sein Leben. Es ist, als wäre es in einem ganz anderen Buch und nicht in der Bibel. Eine Welt, wo es Gottessöhne gibt, Hofstaat, Satan, den Ankläger, der sonst in der Bibel kaum eine Rolle spielt, immer nur am Rande. Und ein Satan, der so tut, als hätte es das erste Kapitel gar nicht gegeben. Die erste Runde ging doch gar nicht an ihn. Hiob blieb bei Gott. Der Satan hat die erste Runde verloren, aber er gibt es nicht zu. Aber Gott gibt zu, ich habe mich von dir beschwatzen lassen, ihn ohne Grund zu verderben. Und nun schlüpft der Satan in die Rolle eines Beduinen, eines Kamelhändlers und sagt, Haut für Haut. Das Ganze ist doch ein Geschäft, oder nicht? Du gibst was und du kriegst von ihm Anbetung. Hör mit deinem Segen auf und er hört auf, dich anzubeten. Wenn du ihm alles nimmst, beachtet er dich gar nicht mehr. Und da wir gerade von Haut sprechen, vielleicht ging das Ganze dir ja unter die Haut oder dem Hiob unter die Haut, aber nicht an die Haut. Das heißt also, wenn du seine Gesundheit antastest, dann wird er merken, wie schlimm es ist. Weil er denkt genau wie alle anderen, Hauptsache gesund. Wenn es an meine eigene Haut geht, dann schwört er dir ab. Wirst du schon sehen. Was für eine diabolische Möglichkeit, dass wir mit Gott in einem Verhältnis von Aufrechnen leben würden, dass das Ganze ein Geschäft ist. Du tust mir was Gutes und ich gebe dir was Gutes. Ich bin gesegnet, also bete ich dich auch an. Ich glaube nicht, dass wir so denken würden. Die meisten von uns kennen dunkle Seiten, dunkle Tage. Dass Gott uns ein glückliches Leben gibt, ist das ein Geschäft? Weiß nicht, ob wir uns auf so einen Handel einlassen würden. Aber vielleicht fangen wir doch an zu rechnen. Warum investieren wir unsere Zeit hier und heute und nicht woanders? Ich gehe ja mal davon aus, dass Ihnen diese Gedanken von Hause aus auch fremd sind, dass Sie denken, nein, es gibt einen Punkt in meinem Leben, da bin ich zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und seitdem halte ich an ihm fest. Das könnte ich auch begründen, weil er mir zur Seite steht und mich unterstützt. Aber eigentlich sind das zusammengesuchte Begründungen. Ich brauche die eigentlich nicht. Ich habe eine Beziehung zu Gott, so wie ich alle anderen Beziehungen doch auch habe und sie nicht aufrechne, warum ich gerne mit meinen Freundinnen oder Freunden zusammen bin. Das muss ich doch nicht erklären. Das ist einfach so. Warum sollte ich das mit guten Gründen unterfüttern? Der Satan denkt wohl, unser ganzes Leben besteht aus Berechnung. Gib was und du kriegst was. Und bei Gott ist es nicht anders. Aber wenn wir das Ganze umdrehen würden, käme ja raus, wenn wir Böses bekommen, dann müssten wir dieser Logik zufolge ja zu Gott sagen, was habe ich gemacht? Ich habe doch nichts getan. Warum strafst du mich? Nur Böse, nur Gut, nur Gott, nur Satan? Also das Ganze klingt ziemlich zynisch. Alles, dass Gott und der Satan zusammensitzen, dass sie was aushandeln wollen. Dass gutes Leben das Produkt von Gottes Segen ist und dass wir verpflichtet wären, was anderes zu machen. Und dass man es andersrum auch angucken könnte. Haben wir in der Kirchengeschichte häufiger gehabt, dass Menschen gesagt haben, weil es mir gut geht, ist das Segen Gottes, also muss ich jetzt auch auf Gottes Seite sein. Und wenn dir es nicht gut geht, heißt das, dass Gott nicht auf deiner Seite ist oder so ähnlich. Seltsames Aufrechnen und viele Leute fallen dann hinten runter. Und jetzt gibt Gott dem Satan zum zweiten Mal fast freie Hand. Was soll das? Ist das der Gott, den wir aus der Bibel kennen? Und ich frage mich, wer schreibt sowas auf? Einer am Schreibtisch? Ganz bestimmt nicht. Wahrscheinlich jemand, der aus dieser Erfahrung kommt, dass er nicht mehr unterscheiden konnte. Wer ist Gott? Wer ist der Satan? Kommt das alles aus einer Ecke? Wer kommt denn überhaupt auf so einen Gedanken, das Ganze wie ein Theaterstück aussehen zu lassen? Mit uns als den wohlinformierten Zuschauern an der Seite, denen passiert ja nichts, und dann den Personen auf der Bühne, die dann auch mal abtreten, dass der arme Hiob in der Mitte steht und gar nicht weiß, wie ihm geschieht und was ihm geschieht und warum es geschieht. Sonst nutzen wir diesen Raum ja immer gerne, dass wir Platz haben zwischen uns und denen, denen es wirklich dreckig geht. Dass wir im Fernsehen etwas ansehen können, was uns bestimmt unter die Haut geht, aber es ist immer noch viel Platz dazwischen. Und wenn wir plötzlich mittendrin sind, dann zieht es einen wie in einem Strudel rein. Was passiert da? Was ist mit meinem Leben? Was ist das Leben der anderen wert? Was ist mein Leben den anderen wert? Warum soll ich helfen? Warum sollte irgendeiner von denen mir helfen? Wie wird das, wenn wir unser Leben aufrechnen oder einen Wert geben, der irgendwie bezahlbar ist? Wir sehen, dass Gott dem Satan sagt, er soll das Leben nicht antasten, aber wie oft haben wir gehört oder gesagt, wenn Menschen an die Grenze kamen, das ist doch kein Leben mehr, was du da hast. Das kann ja einfach dahingesagt sein, aber was hat das denn für Konsequenzen? Das ist doch kein Leben mehr. Was sind wir wert? Was sind wir noch wert? Was ist sterbendes Leben noch wert? Oder ungeborenes? Rüdiger Lux, Alttestamentler aus Leipzig, der vor ein paar Jahren hier an Ostern auch gepredigt hat, hat das mal in die Sätze gefasst: Vor dem Satanischen und seinem Totaleinbruch in diese Welt bleibt nur die Gesellschaft bewahrt, die es sich verbietet, über menschliches Leben selbst zu entscheiden. Wer diese letzte Grenze als eine von Gott gesetzte, selbst dem Satan gesetzte Grenze aus dem Weg räumt, der könnte die bittere Erfahrung machen, dass der Mensch satanischer sein könnte als der Satan selbst, dass ihm nichts mehr unantastbar ist, dass er total über sich selbst verfügt und den Satan übertrifft. Und wie geht's dann weiter? Da ging der Satan hinaus vom Angesicht des Herrn und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle an bis auf seinen Scheitel. Und er nahm eine Scherbe und schabte sich und saß in der Asche. Und seine Frau sprach zu ihm: Hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Sage Gott ab und stirb. Er aber sprach zu ihr: Du redest, wie die törichten Frauen reden. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollen das Böse nicht auch annehmen? In diesem allen versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Als aber die drei Freunde Hiobs all das Unglück hörten, das über ihn gekommen war, kamen sie, ein jeder aus seinem Ort, Eliphas von Teman, Bildad von Schuach und Zophar von Naama. Denn sie waren eins geworden, hinzugehen, um ihn zu beklagen und zu trösten. Und als sie ihre Augen aufhoben von Ferne, erkannten sie ihn nicht und erhoben ihre Stimme und weinten. Und jeder zerriss sein Kleid und sie warfen Staub gen Himmel auf ihr Haupt und saßen mit ihm auf der Erde 7 Tage und 7 Nächte und redeten nichts mit ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Hiob bekommt Aussatz, aber wer aus dem Volk Israel diese Stelle las, fühlte sich sofort daran erinnert, dass diese Wendung von den Fußsohlen bis zum Scheitel, wir sagen ja meistens umgekehrt, ne, vom Scheitel bis zur Sohle, an den Fluch erinnert, der auf die kommt, wer sich von Gott abwendet, aus dem 5. Buch Mose. Das tut der arme Hiob doch gar nicht. Eher umgekehrt, dass Gott sich von ihm abwendet. Was soll der Hiob denn denken? Was er denkt, wissen wir nicht. Was er tut, steht da. Er schabt sich seinen Aussatz mit einer Scherbe von der Haut. Er sitzt in der Asche, der wird ja desinfizierende Wirkung nachgesagt. Und wenn man ihn von Ferne sehen kann, kann man ihn noch nicht mehr erkennen. Er ist nicht mehr zu Hause, er ist in Quarantäne, auf Abstand. Also draußen irgendwo, wo man zwar zu ihm gehen kann, aber wo man nicht so dicht aufeinander wohnt wie im Haus. Wie aus dem Nichts kommen seine drei Freunde und zuerst seine Frau, die ja auch alles verloren hat. Ja, müsste man ja auch mal sehen. Die hat doch auch die Familie verloren und allen Besitz. Und sie redet wie der Satan, mach Schluss mit deiner Beziehung zu Gott. Und Hiob sagt, du redest, wie die törichten Frauen reden. Haben wir Gutes von Gott empfangen und sollten jetzt auch das Böse nicht annehmen? Hiob sagt ja nicht, das Gute kommt von Gott, das Böse kommt vom Satan, sondern er gibt dem Satan überhaupt keinen Raum. Was wir empfangen haben, haben wir von Gott. Alles. Würden wir aufteilen, käme ja raus, das Gute kommt immer nur von Gott und das Böse immer nur vom Teufel. Und welche Hoffnung würde dann bitte schön in seinem Elend noch bleiben, wenn er ganz unten ist? Dann hätte der Satan gewonnen und das Leben wäre rum. Aber wenn ich weiß, Gott gibt beides, dann weiß ich auch, er ist allein mein Hoffnungsträger, auch für die Zeiten in der Asche. Der Platz in der Asche ist nicht die ganze Wirklichkeit. Gott hat den Weg aus der Asche auch im Blick und hilft da heraus. Hiob versündigt sich nicht, schreibt der Berichterstatter. Und erwähnt dann die Freunde. Für uns sind das nichts weiter als Namen. Leute, die ihn beklagen oder trösten wollen. Am Ende des Buches Hiob steht, dass sie das nur mit sehr geringem Erfolg geschafft haben, eigentlich gar nicht. Immerhin, sie können schweigen. 7 Tage und 7 Nächte. Und ich hänge mich mal sehr aus dem Fenster und sage, das hätte keiner von uns geschafft. Denn wir sind eigentlich darauf angelegt, dass wir reden, oder? Und dann wäre irgendwas dabei rausgekommen. Och, nimm's nicht so schwer. Oder irgendwann ist wieder Licht am Ende des Tunnels oder sonst irgendwas. Und dann hätte der Hiob uns zurecht sagen können, ihr redet, wie die törichten Männer reden. Wir müssten jetzt hier eigentlich weiterlesen, aber das Buch Hiob hat noch weitere 40 Kapitel. Dafür reicht die Zeit nicht. Aber wir haben ja vorhin von Jesus Christus gehört, der dem Satan die Stirn bietet. Und eigentlich tut das der Hiob nämlich auch, weil er an Gott festhalten will. An Christus ist die Macht des Satans zerbrochen. Er ist auch so ein Knecht Gottes, aber einer, der ans Kreuz geht, auch ohne beeindruckende Figur. Aber den wählt Gott, um zu zeigen, wo allein Trost in der Anfechtung und in der Asche ist. Und auch da zeigt Gott am 3. Tag, er bricht die Macht alles Bösen, um zum Leben bei ihm zu führen. Wir haben es ja gesungen, mit unserer Macht ist nichts getan. Aber auch von dem helfenden Jesus Christus, das Feld muss er behalten. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.